SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die Geschichten, um die es jetzt geht, die sind ein bisschen unheimlich. Wenn es dunkel wird, so heißt der neue Band mit Erzählungen des Schweizers Peter Stamm, wenn es dunkel wird, dann kommt die Zeit der seelischen Zwischenreiche, der Fantasien und der Vorstellungen, der Träume und Ängste. Und viele Figuren, von denen Peter Stamm hier erzählt, die gleiten aus ihrem gewohnten Alltag und ihrem Arbeitsleben hinein in ein solches Zwischenreich, das dann seine ganz eigene und oft etwas unheimliche Realität bekommt. Mehr darüber erfahren wir jetzt vom Autor Peter Stamm selbst. Er ist für uns in Zürich ins Studio gegangen. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ja, Herr Stamm, bei den ersten Worten des Buchs war ich etwas verdutzt. Sie lauten nämlich, David hatte die Maske mitgenommen. Und ich dachte, ups, ganz schön aktuell. Die Erzählungen sind aber schon vor der Pandemie entstanden, oder?
Ja, ja, absolut. Das ist ja auch nur so eine Eichhörnchenmaske, so ein Ding, was Kinder sich über den Kopf tun, damit sie aussehen wie ein Eichhörnchen. Das hilft medizinisch nicht, glaube ich.
Okay. Schauen wir uns gleich mal eine Erzählung an, die heißt Supermond. Es geht um einen Mann, der schon lange bei einer Firma arbeitet. Und die Erzählung beginnt mit einem eigentlich ganz alltäglichen Vorkommnis. Er steht nämlich vor dem Büroaufzug. Die Tür geht auf, er sieht die Kollegen, die Tür geht wieder zu. Und da steht er nun. Offenbar haben die ihn übersehen. Und das passiert ihm dann immer öfter, dass er übersehen wird. Was ist da los?
Er löst sich einfach langsam auf. Er verschwindet, so wie viele, gerade ältere Menschen, der ist ja am Ende seiner Berufskarriere, verschwinden, ja. Ich habe selbst in so einem Büro gearbeitet. Es ist eigentlich ein Büro, in dem ich vor 30 Jahren gearbeitet habe. Und da gab es diese fast unsichtbaren älteren Männer, die irgendeine Aufgabe hatten, von denen niemand genau wusste, was sie eigentlich war. Und die dann irgendwann ganz verschwunden sind.
Das Ganze wird sehr irritierend, denn auch seine Frau beachtet ihn nicht mehr, wenn er nach Hause kommt, und er gleitet mehr und mehr hinein in so eine Leere und eine schwebende Wahrnehmung. Es gibt oft einen Ausgangspunkt, eine Ausgangsfrage, die einem Text zugrunde liegt. Judith Kuckert hat es mal so schön formuliert, wer erzählt, hat eine Frage. Welcher Frage, welcher Idee wollten Sie hier nachspüren?
Es ist, glaube ich, schon so diese, was ich einfach mitkriege auch in meiner Umgebung, wie man, sobald man in Pension geht, wirklich, ich meine, im besten Fall natürlich einen neuen Lebensabschnitt beginnt, aber auch in gewissem Sinn auch verschwindet, weil man dann plötzlich auch, man kommt dann vielleicht später nochmal ins Büro zu den alten Kollegen und irgendwie merkt man, man gehört da nicht mehr hin. Die reden über andere Dinge, die haben einen neuen Kollegen. Man ist dann irgendwie in so einer komischen Situation, dass man zwar alles noch kennt und die kennen einen auch noch, aber eigentlich ist man überflüssig da.
Er arbeitet bei einer Firma, die Flugzeuge wartet und muss schauen, dass alles ordnungsgemäß läuft. Er führt seit Jahren Listen, hatte Zeit seines Berufslebens das Gefühl, dass seine Arbeit sehr wichtig ist, aber so langsam beschleichen ihn sogar daran Zweifel. War möglicherweise die ganze Arbeit auch bedeutungslos?
Es gab diese Liste damals tatsächlich und ich weiß, ich hatte einen Kollegen, der wurde dann auch, ging auch in Rente und der hat diese Liste gehütet wie ein... Also niemand durfte da was dran machen und der Verdacht war immer so ein bisschen, wenn der seine Liste nicht mehr hat, dann merken alle, dass er eigentlich gar nicht gebraucht wird. Und niemand hat genau gewusst, wozu diese Liste eigentlich da war. Und es war aber eine ganz große, lange Liste. Also hunderte von Seiten war das ausgedruckt auf dieses Computerpapier, das dann niemand angeschaut hat.
Am Ende schwebt er davon in der nächtlichen Dunkelheit, so als würde er vom Mond hinaufgezogen werden. Wenn es dunkel wird, heißt auch der Titel dieses Bandes. Und ich habe mal gelesen, dass Sie die Dunkelheit, die Nacht besonders mögen. Warum?
Ich mag eigentlich viele Sachen besonders. Auch beim Wetter. Ich mag den Sommer besonders, ich mag den Herbst besonders, ich mag den Winter besonders. Ich mag morgen sehr, ich mag den Abend sehr, ich mag die Nacht sehr. Und sogar den Mittag mag ich irgendwie. Also ich mag ganz vieles.
Trotzdem ist es so, dass Sie an einer Stelle schreiben, nie ist die Nacht so dunkel wie in der Kindheit. Also irgendwie spielt dieses Nachterleben, die Dunkelheit und die Kindheit zusammen, wenn Sie arbeiten. Kann das sein?
Ja, ich habe ja in meinen Büchern immer so ein bisschen nach zeitlosen Orten gesucht, also wo die Zeit stillsteht. Und das ist natürlich in gewissem Sinn in der Nacht der Fall. Also ich habe immer so den Eindruck gehabt bei Partys, die Zeit läuft bis Mitternacht. Und dann gibt es eine Periode, wo dann die Zeit wie still steht und dann ist es plötzlich morgen, dann geht plötzlich die Sonne auf. Aber dazwischen gibt es so eine Zeit, wo die meisten Leute schlafen. Ich habe auch zum Teil als Nachtportier gearbeitet und das hat schon was Zauberhaftes, diese Stunden, wo die Welt eigentlich schläft und alles stillsteht.
Viele dieser Erzählungen beginnen ganz gegenwärtig, ganz alltäglich und dann drehen sie sozusagen ab in eine innere Fantasiewelt. Auch die Geschichte Der erste Schnee beginnt mit einer ganz alltäglichen Situation, greift jetzt jahreszeitlich schon etwas vor, es geht in die Weihnachtszeit. Wir hören jetzt mal den Anfang.
Die Fahrt in die Skiferien hätte unter normalen Umständen nicht länger als 3 Stunden gedauert. Aber schon kurz nach Zürich stockte der Verkehr. Die Kinder meckerten. Lia sagte, er sei langweilig und Jonas, er habe Hunger, obwohl wir erst vor einer Stunde Mittag gegessen hatten. Es regnete. Ein schwarzer Offroader drängte sich vor uns in die Spur und Franziska bremste scharf und stieß einen Fluch aus. Die Kinder quengelten immer noch. Jonas trat mit dem Fuß gegen meinen Sitz. »Hör auf«, fuhr ich ihn an. Franziska sagte, ich solle die Kinder nicht anschreien. »Es ist Weihnachten«, sagte sie und zeigte auf ein Schild. »Wir können doch schnell einen Kaffee trinken.« »So kommen wir nie an«, sagte ich, während sie schon den Blinker stellte und die Ausfahrt zur Raststätte nahm. Obwohl die Mittagszeit vorbei war, war das Selbstbedienungsrestaurant voller Menschen und es herrschte ein Gedränge und Geschubse. Aus den Lautsprechern tönte amerikanische Weihnachtsmusik, auf den Theken und Tischen standen glitzernde Gestecke mit Tannenzweigen und Kerzen. Als ich an der Kasse stand, klingelte mein Handy. Es war Anita. »Eine Katastrophe«, sagte sie. »Tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe.« Einer unserer Kunden, ein Blumengeschäft, hatte ein Problem mit der Rechnungssoftware und das mitten im Weihnachtsgeschäft. »Ich habe versucht, Ihnen zu helfen«, sagte Anita, »aber ich kenne mich ja auch nicht wirklich aus.« »Hast du ihnen gesagt, sie sollen den Server aus- und wieder einschalten?«, fragte ich. Anita lachte. »Kannst du sie nicht anrufen? Sie sind am Rand eines Nervenzusammenbruchs.« Die Kinder hatten einen freien Tisch gefunden und winkten uns. »Ich komme gleich«, sagte ich. »Ich muss nur schnell einen Anruf machen.« »War das Anita?«, fragte Franziska mit einem aggressiven Unterton in der Stimme. »Können die nicht einen Tag ohne dich auskommen?« Ich sagte, es sei ein Notfall, es dauere bestimmt nicht lange. Draußen zündete ich mir eine Zigarette an und wählte die Nummer des Blumengeschäfts. Ich stand auf der Terrasse zwischen nass glänzenden Spielgeräten und sprach mit der Geschäftsführerin, gab ihr Anweisungen, was zu tun war und musste immer wieder warten, bis sie soweit war, die nächste Eingabe zu machen. Durch das große Fenster sah ich die Kinder im Restaurant herumrennen. Sie sahen aus wie Pantomimen. Franziska machte mir Zeichen, ihr Gesicht war steinern vor Wut. Ich wandte mich ab und trat mit dem Fuß gegen einen Mülleimer, auf dem in vier Sprachen »Danke« stand. Die Geschäftsführerin las mir eine Fehlermeldung vor und ich gab ihr neue Anweisungen. Als ich etwas später wieder ins Restaurant hineinschaute, war meine Familie nicht mehr zu sehen. Plötzlich veränderte sich die Stimme der Geschäftsführerin. »Ihr zieht wieder alles aus wie immer«, sagte sie glücklich. »Dann hoffen wir, dass das so bleibt«, sagte ich, »sonst rufen Sie mich an.« Ich gab ihr meine Mobilnummer und steckte das Handy ein. Die Weihnachtsmusik drinnen im Restaurant schien noch lauter geworden zu sein. Franziska und die Kinder waren nirgends zu finden, weder im Lokal noch bei den Toiletten im Untergeschoss. Ich fragte die Kassierin, aber sie schaute mich nur verständnislos an und schüttelte den Kopf. Ich ging hinaus zum Parkplatz, unser Wagen war verschwunden.
»Vielen Dank, Peter Stamm. Ja, sehr lustig, der Mülleimer, auf dem in vier Sprachen Danke steht.
Der kommt in mehreren meiner Bücher vor. Mindestens dreimal kommt er in meinem Werk vor. Ich mag den.
Ja, und dann wird es langsam immer märchenhafter. Der Erzähler wandert durch die verschneite Landschaft. Er spürt, wie zivilisationsmüde er ist. Überall Menschen, Stau, Arbeit, Stress, gerade vor Weihnachten. Dann kommt er zu einem Schulhaus und auf das wirft er wie ein Kind Schneebälle. Eine Lehrerin öffnet und zwingt ihn dann dazu, einen Aufsatz zu schreiben und ein Bild zu malen. Welcher Frage wollten Sie in dieser Geschichte nachgehen?
Das war eine kleine Serie von Geschichten, in denen ich so Märchenmotive aufnahm. Und das war die Hänsel- und Gretel-Geschichte, also das verwunschene Häuschen im Wald. Und das ist halt hier ein Schulhaus und die strenge Lehrerin, das ist dann die Hexe. Ich weiß gar nicht, es ist schon die Geschichte hieß mal Schlangen. Da ging es um diese ganzen eben Schlangen, in denen wir uns immer anstellen müssen. Jetzt ja noch mehr als früher. Dieses Gefühl, ich möchte mal einfach aus diesem Trott raus, aus diesen Schlangen raus und einfach dahin gehen, wo ich will und nicht immer hinter anderen stehen, sondern ja, allein unterwegs sein.
Der Ton der Erzählung bleibt ja immer gleich, egal ob wir uns in der realen oder in der Fantasiewelt bewegen. Also man merkt den Umschlagpunkt kaum, auch hier, wo dann er dann plötzlich wieder zum Kind wird. Das hat System sozusagen, weil die innere Welt ebenso real ist, oder?
Ja, absolut. Es geht mir auch so. Ich denke, das ist ja immer so im Leben, dass unsere Fantasien, unsere Gedanken sich mit der Realität vermischen. Und manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Aber es ist ja immer alles, was wir empfinden und denken, ist ja immer eine Mischung aus Realem und Fantasiertem.
Ich finde, in vielen dieser Geschichten schwingt auch ein Unbehagen an unserer Gegenwart mit, an ihren Forderungen, auch an ihren gesellschaftlichen Entwicklungen. Zum Beispiel in dieser Geschichte Sabrina 2019, Da gibt es eine junge Frau, die Modell für eine Aluminiumskulptur wird. Sie wird gescannt und geröntgt und dann wird die Figur, ihr täuschend echtes Abbild, muss man sagen, für Sabrina wie eine Schwester. Sie besucht sie täglich in der Galerie und später auch bei dem Sammler, der die Skulptur dann gekauft hat. Und am Ende verschwimmt sie quasi mit ihr. Ich musste dabei an den Selfie-Kult denken, dieses ständig sich spiegeln. Trifft es das?
Ja, in gewissem Sinn schon. Obwohl dieses Thema Bild und Realität oder Abbild von Menschen, das ist eigentlich seit Agnes, seit meinem ersten Roman, ist das immer in meinen Büchern vorgekommen. Mhm. Es ist natürlich auch ein Thema für einen Autor, weil ich ja dauernd Bilder mache von Menschen und mich natürlich auch frage, was tue ich, wenn ich das mache? Tue ich den Menschen Gewalt an oder darf ich das überhaupt? Und in dem Fall ist es dann halt so, dass die Realität dann mit der Fiktion zusammenprallt und da gibt es dann so ein Spannungsverhältnis, was ich ganz interessant finde.
Ein bisschen unheimliche Geschichten, wenn es dunkel wird. Der neue Erzählband von Peter Stamm, erschienen im Fischer Verlag. Vielen Dank, Herr Stamm.
Gern geschehen.